together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda und wir haben auch heute wieder eine Gästin bei uns und zwar ist das diesmal die Vicky. Hallo.
Hallo.
Die Vicky kennen wir, also kennst eher du, Brenda, so ein bisschen. Ich glaube, wir haben uns auch schon einmal gesehen, aber wir kennen uns nicht so gut, deswegen freue ich mich irrsinnig auf das Gespräch. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch die Vicky ein bisschen besser kennenlernen, du bist 31 und Mädchen für alles in der Autobranche, machst ungefähr alles bis auf Autos reparieren.
Ja, ganz
klar. So war ja gemeint.
Genau, ja.
Und worüber wir mit dir reden wollen, erklärt jetzt die Brenda ganz kurz.
Ja, zuerst muss ich noch sagen, wie wir uns eigentlich kennen. Weil eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Wir kennen uns aus einer verrückten Facebook-Gruppe.
Stimmt, ja.
Aber ich finde es halt super, weil wir halt im gleichen Bezirk wohnen und du wohnst in einem Haus, wo ich fast hingezogen werde.
Das wusste ich gar nicht.
Mhm.
Echt?
Okay. Ja. Bevor ich dort hingezogen bin, wo ich hingezogen bin. Und dann haben wir uns kennengelernt und haben in Kontakt gehalten. Das ist irgendwie total nett, weil wenn man so im Umkreis ein paar Leute kennt, macht das, ist das immer ganz sinnvoll und ganz fein. Und ich verfolge, was du machst auf Facebook und Instagram.
Mhm.
Und daraus haben wir ein Thema gebastelt, weil ich finde, dass du wahnsinnig spannende Sachen machst. Deswegen haben wir ein Thema gebastelt und ich frage mich, ob du erkennst, woher das Zitat kommt. Nämlich, to be a great motorbike racer, the most important thing is passion for the bike.
Ja, das wird jetzt MotoGP sein, vom Rossi.
Richtig. Okay. Und der Titel dazu ist, Reisen und PS, Leggings und Katzen, was sind deine Leidenschaften?
Das ist super zusammengefasst.
Und ich habe mir gedacht, dass ich finde es total spannend, dass du vier Dinge machst, ich glaube, die nicht sehr typisch sind. Wo man sagt, also sich so für Autos und PS und so interessieren, würde man jetzt eher einer Männerwelt zuordnen.
Aha.
Das finde ich eigentlich total spannend, darüber zu reden. Und ich finde deine Reisefotos so wahnsinnig cool.
Danke.
Und deine Katze ist hübsch, obwohl ich ein Hundemensch bin, sorry.
Ich habe zwei, aufpassen. Das sind zwei Katzen.
Aber die schauen sich ähnlich, oder?
Nur wenn man Farben kennt.
Okay. Und du trägst immer sehr coole Leggings. Und da haben wir gedacht, das ist irgendwie ein gutes Thema, auch zu reden über, welche Hobbys man haben kann und was man irgendwie, wie man Interessen auch fördern kann und ob es wichtig ist, Hobbys zu haben.
Definitiv.
Und das ist irgendwie unser Thema heute.
Mhm.
Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go.
Genau.
Und ich fange an, habe ich gesehen.
Ja?
Mhm.
Na bitte.
Normalerweise fangt man mit Christiane an.
Heute nicht.
Okay. Also, wegfahren oder heimkommen?
Wegfahren.
Vorspeise oder Nachspeise?
Nachspeise.
Fahrrad oder E-Bike?
Fahrrad.
Als Kind wollte ich werden?
Alles. Das hat mich einfach alles interessiert. Ich konnte mich nie wirklich entscheiden.
Würdest du lieber jede Sprache der Welt sprechen oder mit Tieren reden können?
Das ist schwierig. Nein, ich glaube sogar jede Sprache der Welt sprechen. Das sollte ja dann auch das mit Tieren beinhalten, oder?
Großstadt oder einsame Insel?
Großstadt.
Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Sei offen für alles.
Wenn du ein Restaurant besitzen würdest, was dürfte auf der Speisekarte nicht fehlen?
Ein warmer Schokokuchen.
Oh.
Genau.
Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du deine Zeit verbringst?
Ehrlichkeit.
Hostel oder Hotel?
Hotel.
Mein liebstes Reiseziel?
Asien.
Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Käse.
Die blödeste App auf deinem Handy?
Ich glaube, ich habe irgendein Spiel für Katzen, was sie aber nicht anschauen, was ich jetzt einfach nur da oben habe. Ich probiere es immer wieder und sie ignorieren sie.
Danke sagen möchte ich.
Meinen Freunden, die immer für mich da sind. Und natürlich meinen Eltern, aber auch meinen Freunden.
Questions to go gemeistert. Wie ist dir dabei gegangen?
Ja, ich bin immer nervöser geworden, weil eine Frage nach der nächsten kam.
Nee, jetzt ist nicht mehr ganz so stressig, hoffentlich. Aber wir fangen jetzt gleich mit der nächsten Frage an, damit du nicht rauskommst. Und zwar, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo?
Ich glaube, es wäre wirklich interessant, David Bowie zu treffen, was jetzt nicht mehr möglich ist, weil David Bowie ja leider schon verstorben ist. Wo, wäre mir sogar relativ egal. Aber ich glaube, dass der Mann einfach so ein faszinierendes Leben gehabt hat und so viel erzählen könnte. Also ich würde das schon sehr interessant finden.
Bist du auch ein großer Bowie-Fan?
Ja, schon seit ich ein Kind war.
Und würdest du, wenn du Kaffee trinkst mit David Bowie, würdest du einfach nur diese Person anschauen und sagen, red einfach?
Ja, genau. Erzähl mir alles aus deinem Leben. Ich glaube, mehr würde ich auch nicht schaffen, rauszubringen, weil ich so wahnsinnig nervös wäre.
Glaubst?
Ja, ganz sicher. Also ich war, glaube ich, schon mit 4 Jahren verliebt in David Bowie. Dementsprechend, das hat auch nie, also verliebt. Natürlich wird man irgendwann erwachsen. Aber es hat auch nie ganz so aufgehört. Ich glaube, wenn der Mensch jetzt einfach da sitzen würde, wäre es wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen gruselig. Aber ich glaube, ich wäre so fasziniert, dass der da sitzt. Ich würde sowieso nur so, wow, oh mein Gott, red einfach. Lass dich anstarren. Also, das wäre es dann schon.
Was willst du fragen? Was wäre so das, was dich wirklich interessieren würde?
Wirklich einfach alles Mögliche, wie sein Leben verlaufen ist. Er hat so viele verschiedene Stilrichtungen geprägt und selbst kreiert, so viel geschaffen. Und durch das, dass er sich dann immer wieder mit anderen Menschen unterhalten hat, umgeben hat, glaube ich, hat der Mensch einfach eine wahnsinnig große Lebenserfahrung gehabt. Und das wäre einfach nur interessant. Seine wilden Zeiten, was er so gemacht hat, seine ruhigeren Zeiten, einfach nur zuhören und lernen.
Und ich sage, du warst schon mit 4 Jahren in David Bowie verliebt. Mit 4 hört man jetzt nicht normalerweise so David Bowie, oder hört so Kinderlieder.
Aber das war, der ist bei Wetten, das aufgetreten. Ich habe das mit meinen Eltern geschaut und ich war dann total fasziniert, wer der Typ mit den roten Haaren ist. Ich glaube, das waren rote Haare, wie er es damals tragen hat. Meine Mutter hat mir dann erklärt, dass es David Bowie ist, dass sie den früher auch ganz toll gefunden hat. Ja, das war's dann. Das habe ich mir dann gemerkt und immer, wenn es David Bowie im Radio gespielt hat, dann war ich total happy. Und mit 4 Jahren hat es ja auch noch kein Internet gegeben und selbst wenn Bravo und so weiter, wäre auch nicht mehr drinnen gestanden. Das heißt, das habe ich auch nicht gelesen oder mitgekriegt. Das heißt, das war dann immer was Besonderes, wenn irgendwo David Bowie erwähnt worden ist. Das war schon cool.
Ah, schon ein ziemlich ausgefallener Geschmack für das Alter. Oder auch für überhaupt. Weil
ich weiß nicht, ob es damals schon so extrem die Lieder waren, als einfach nur der Typ war einfach so ganz anders als alles andere.
Das stimmt,
und das, glaube ich, habe ich so faszinierend gefunden.
Stimmt, ja. Aber das finde ich total spannend, dass Kinder da viel offener sind als erwachsene Menschen. Weil zum Beispiel Kinder haben auch gar kein Thema mit Conchita Wurst. Ja, oder manche Eltern echt ein Problem haben damit. Und Kinder, die beurteilen halt nicht, das ist irgendwie total schön eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, David Bowie ist auch so ein Typ, den sehen Kinder, die denken, der ist lustig und deswegen mag ich den.
Genau, also das ist so cool.
Ja. Und warst du schon in Brixton in London, wo er herkommt?
Nein, war ich noch nicht, nein.
Sollte mal, ist ziemlich spannend.
Echt? Auch so viele auf David Bowie getrimmt?
Ja, voll.
Ja,
voll. Okay. Das ist, ja. Also, ich glaube, man fährt nach Brixton, entweder man ist Hipster oder man mag David Bowie. Das sind die 2 Gründe, warum man nach Brixton fährt.
Was steht sonst noch bei dir auf der Reiseliste? Also jetzt, wo Brixton dazugekommen ist, was steht sonst noch drauf?
Also eigentlich die ganze Welt. Also es ist mir schon bewusst, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass man es sich trotzdem vornehmen kann. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist halt nicht. Aber Hauptsache, ich sehe so viel wie möglich. Also ich möchte schon einmal echt irgendwann einmal sagen können, ich habe die ganze Welt bereist. Und wenn es nur ein Fuß in das Land drinnen war, also da steht eigentlich alles auf der Liste. Mein Hauptziel, mein Lieblingsziel, wo ich unbedingt einmal hin wollte, das war Tokio. Mhm. Das habe ich ja letztes Jahr jetzt dann 2-mal gehabt. Und das war auch sicher nicht das letzte Mal dort. Aber nachdem dieses eine Reiseziel, wo ich unbedingt immer hin wollte, einmal abgehakt ist, gehe ich das jetzt ganz ruhig an. Also das wirklich nächste Reiseziel wäre jetzt gewesen Kolumbien. Mhm. Hätten wir vorgehabt.
Doch,
und
habe
eh noch nicht gebucht, also nicht ganz so schlimm. Aber ja. Aber das sollte jetzt irgendwie demnächst einmal kommen.
War Tokio so ein Reiseziel, wo du dir gedacht hast, da will ich unbedingt mal hin, aber schauen wir mal? Oder war das, da will ich hin und da werde ich hinfahren?
Genau, das war dieses, da will ich hin und da werde ich hinfahren.
Ja. Wahnsinnig coole Fotos.
Einfach geniales. Also Japan allgemein, so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Japan allgemein ist, glaube ich, ein wahnsinnig schönes und geniales Land. Mhm. Und Tokio ist so eine tolle Stadt, wirklich. Also in diese Stadt verliebst du dich. Das ist, ich meine, wie gesagt, ich kannte durch Thailand und, nein, das war in dem Fall eh nur Thailand, Asien schon ein bisschen. Mhm. Das heißt, den Kulturschock, ja, vielleicht habe ich den deswegen nicht bekommen, weil ich habe irgendwie aber auch nie in Thailand, auch das erste Mal nicht einen Kulturschock bekommen. Aber es ist nicht so wild dort und das Ganze in Tokio. Also es ist eigentlich alles total gesittet und die Leute sind total freundlich und. Also du verliebst dich dort wirklich in diese Stadt. Das ist so eine geniale Großstadt.
Es ist nicht total schwierig, wenn man die Zeichen, wenn man es nicht lesen kann? Mit der Orientierung?
Nein, also du hast dort eigentlich alles auch aufgeschrieben, sodass du es lesen kannst. Mhm. Und sonst, du fragst dich durch, Sie sprechen zwar fast kein Englisch, aber trotzdem mit Händen und Füßen, die sind so wahnsinnig freundlich. Das ist ganz, ganz toll. Also es ist echt kein Problem, um von A nach B zu kommen. Ist es nicht. Das Einzige, wo schwierig wird, ist, wenn du bei der U-Bahn stehst, weil dort fährst du eigentlich alles mit der U-Bahn, ist so. Da hast du bei den kleineren Stationen dann wirklich nur diese japanischen Zeichen. Und wenn du dann ein Ticket kaufen willst, was du vorher schon kaufst, um den Preis, wo du hinfährst, dann wird es schwierig, weil du hast dann zwar dir vorher schon angeschaut, so heißt die Station, du machst, da muss ich hin, aber dann erkennst du es nicht. Also das dauert dann ein bisschen, bis du es draußen hast, aber sogar da helfen es dir alle. Also das ist echt total einfach dort.
Und war es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Nein, komplett anders.
Ja, besser oder?
Viel besser. Es ist ganz, ganz toll. Anders wäre es sicher auch nicht gewesen. Mhm. Aber so ist es einfach eine Stadt wirklich zum Verlieben. Ich lege das echt jedem nahe, der ansatzweise die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, dort einmal hinzufliegen, ehrlich.
Ist es teuer,
das Leben dort? Es ist wie bei uns. Okay. Also ich glaube, das Leben, wenn du dort lebst, ist Wohnung und das Ganze schon sehr teuer. Mhm. Aber als Urlauber, wenn du essen gehst, du kannst wahnsinnig günstig, wirklich sehr gut und viel essen. Oder so eben wie bei uns, wenn du normal essen gehst, zahlst du halt auch deine 10 Euro umgerechnet oder irgendetwas für normales Essen.
Und wie eben mich, der keine Fische isst.
Geht auch, weil du hast dort verdammt viel Hühnchen. Also Fisch ist das ist ja zum Beispiel so etwas, man glaubt, man weiß auch, was man sich einlässt und denkt an Sushi und Maki und das ganze Zeug. Das ist echt schwierig dort zu finden.
Echt?
Ja, weil sie stehen auf Ramen, sie stehen auf Fleisch, du kriegst überall Steak und du kriegst die Nudeln und du kriegst alles am Griller und so weiter. Aber wenn du jetzt Sushi suchst, dann musst du halt schon wissen, wo du bist. Also ja, ich habe das auch anders geglaubt. Das ist so ein Beispiel von, war das so, wie du es dir erwartet hast? Nein.
Ich habe eine Dokumentation, unter Anführungszeichen, über Japan gesehen. Und was ich total spannend gefunden habe, ist, dass in jeder Region haben wir andere Nudeln. Weil zum Beispiel die Udon-Nudeln, die kommen halt ganz aus dem Süden zum Beispiel. Und es ist total die Wissenschaft, dass man irgendwie...
Das Buch habe ich auch gesehen.
Aber ich habe mir es auch angeschaut und habe gedacht, Tokio, vielleicht kommt es doch auf die Liste.
Es ist echt genial. Ja? Es ist wirklich toll. Und eben, wie gesagt, also meine Einstellung war ja, ich möchte dorthin, weil anderes Land, andere Sprache, andere Schrift, Menschen sehen komplett anders aus, also alles komplett anders und das in einer Großstadt, wo 1000 Leute immer sind, die Straßen sind voll, es wird einfach urstressig werden und ja, also du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen und dann wirklich ins Hotelzimmer dich verstecken wollen wahrscheinlich nach 2 Tagen, weil es zu laut ist und so. Und habe beim Buchen beim ersten Mal auch wirklich geschaut, dass ich da, also nebenbei, ich liebe es, Urlaube zu planen, halt selber. Und mir macht das total Spaß und dann klicke ich mich halt da 3 Tage durch alle Hotels durch und schaue, was dann passt und was am nächsten dort und dort ist. Auf jeden Fall, ich habe extra darauf geachtet, ein Zimmer zu kriegen, was nicht ganz so klein ist, weil in Tokio ein Hotelzimmer zu kriegen über 10 Quadratmeter ist wirklich schwer. Du kriegst ein 6-Bett-Zimmer, was ein 10 Quadratmeter Zimmer ist. Okay. Die stellen halt einfach mehr Betten rein. Und ich habe geschaut, dass das ein bisschen größer zumindest ist und preislich dann hinhaut, weil ich eben dachte, du bist am Abend dann so fertig, du willst deine Ruhe haben und willst dann nicht über den Koffer stolpern. Ist aber nicht nötig. Und das ist eben genau das, weil dann kommst du dort an und es ist ruhig, die Menschen sind nicht gestresst, die Menschen sind voll freundlich, eben du kannst die Schrift dann irgendwie, du kannst alles entziffern, was du brauchst. Am Abend sind die Straßen leer.
Nicht.
Ja, auch untertags hast du gerade mal, ja, dieser eine Zebrastreifen, den man ja kennt, dieser berühmte, wo dieses Dreierdreieck da hast. Da ist viel los, ja, da gehst du drüber, aber selbst wenn du rüber gehst, es kommt ja keiner an dir an, weil Asiaten berühren sich nicht, die können das. Also du hast da irgendwie immer so deinen Schutzkreis, es passiert nichts.
Auch in der U-Bahn, da kennt man das ja, diese Bilder, wo Leute reingestopft werden.
Das ist genau einmal gewesen, nämlich in der Rush-Hour und sonst ist in der U-Bahn viel weniger los, als wenn es bei uns war. Also... Das ist absolut nicht so gewesen, wie man es sich erwartet. Das ist total ruhig, entspannend, eine total entspannende und schöne Großstadt. Das ist voll cool.
Und kannst du dir vorstellen, da zu leben?
Ja, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie gesagt, einfach wegen den Preisen und den Wohnungen und das Autofahren wird man wahrscheinlich auch fehlen, weil das kannst du dann in der Stadt auch nicht leisten. Also das ist echt unmöglich. Ob es das dann wäre, weiß ich nicht, aber prinzipiell ja. Die haben alles. Die haben mehr, die haben gutes Essen, die haben Freundlichkeit. Das ist okay.
Und ist es auch so, wie man bei uns sagt, dass die auch letztes Jahr schon, wie noch nicht Corona war, schon die Leute mit Masken herumlaufen im Alltag? Oder?
Immer. Also nicht immer, sondern sie machen das... Also ich habe das in Japan dann das erste Mal, wenn wir dort waren, auch erfahren, warum die das machen. Weil das hast du nicht nur dort, sondern allgemein in Asien verbreitet. Jetzt mittlerweile weiß es eher jeder. Damals, wie ich zurückgekommen bin, habe ich das an jeden ganz stolz erzählt, weil die tragen ja auch nicht die Masken, weil sie Angst haben, sich anzustecken, was ja jeder immer irgendwie hier geglaubt hat, ich auch. Nein, sondern bei denen ist das einfach so, die merken, sie kriegen einen Schnupfen und tragen einfach die Maske aus Rücksicht, dass sie niemand anderen anstecken. Und das ist halt dort dann ganz normal, also du wirst da nicht blöd angeschaut oder so etwas, sondern du hast halt dann einfach deine Maske auf. Die haben auch ganz coole Masken. Also die haben schon stylische, die können das schon. Ich bereue es nämlich mittlerweile, dass ich mir keine gekauft habe.
Ja, das glaube ich.
Aber wir haben damit rechnen können, dass das im Modetrend wird, wirklich.
Ja, ich weiß, ich habe es von Anfang an bei uns aber nicht so schlimm gefunden, Masken zu tragen. Also ich finde es jetzt nicht so eine wahnsinnige Herausforderung im Alltag.
Ich hasse es immer noch.
Mir fehlt der Lippenstift. Mir fehlt mein Lippenstift.
Ja, ich habe mir das letztens überlegt, da wollte ich mir Lippenstift draufgeben und habe so, ist das gescheit, wenn ich mir dann die Maske aufsetze, dann verschmiert das ja komplett, dann habe ich es gelassen.
Aber ich habe jetzt da dank einer Freundin einen gefunden, das muss ich jetzt ausprobieren. Ich muss das jetzt ausprobieren. Der hält Bombe. Ja, also ich habe den schon einmal jetzt oben gehabt, nur halt zu Hause ohne Maske. Bitte, ich habe den ganzen Tag oben gehabt, nicht nachgetragen, Pizza gegessen. Das war nachher immer noch oben. Also, der ist cool, den zeige ich danach.
Ja, danke.
Ich traue mich noch nicht in Arbeit, aber...
Muss in der Arbeit auch immer also die ganze Zeit Maske tragen?
Eigentlich ja. Also, wie gesagt, wir sind doch im Kundendienst, das kommen die fremden Menschen auch an, da definitiv.
Schon mühsam, oder?
Ja, und das ist es eben. Also wie gesagt, ich habe kein Problem beim Einkaufen Masken aufzusetzen. Einfach nicht, weil ich Angst habe, mich anzustecken, ehrlich gesagt, sondern ich sehe es als Respekt gegenüber von den Leuten, die dort sein müssen.
Ja.
Ich kann es mir aussuchen, ob ich da reingehe oder nicht, aber die müssen da stehen. Und nachdem sie immer fremde Menschen sehen, mit denen sie vielleicht auch nicht reden wollen, dann kann man sich da ruhig die Mühe machen und die Maske aufsetzen.
Ja, ja. Ich finde die Maske beim Einkaufen und so auch für mich ganz gut, um nicht zu vergessen, Abstand zu halten und irgendwie selber ein bisschen so aware zu sein, was da passiert um mich herum. Das finde ich irgendwie auch ganz gut.
Das Einzige, was ich, also das mit den Leuten, die dort sein müssen, die dort arbeiten müssen, also bin ich vollkommen bei dir. Mir fällt es ja teilweise schwer zu atmen mit dieser Maske. Und zum Beispiel beim U-Bahn-Fahren oder irgendwann, wenn ich sie länger aufhaben will, also mir fällt auch jetzt zum Beispiel beim Einkaufen auf, ich schaue jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt nicht mehr durch alle Gänge und schaue, oh, was könnte ich mir noch nehmen, sondern jetzt einfach rein, raus und fertig erledigt. Aber beim U-Bahn-Fahren zum Beispiel oder Straßenbahn-Fahren, da finde ich es halt schon weg. Also das mache ich überhaupt nicht, vor allem, wenn ich dann vergesse, dass ich die Maske auf habe und zum Beispiel der U-Bahn hinterherlaufe und dann ist das irgendwie doppelt so schwer mit dem Atmen beim Laufen und denkst auch so, okay, gut, das war jetzt keine gute Idee, ich laufe mit Maske.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe letztens eine Diskussionssendung gesehen in Deutschland und da war die jetzige Ehefrau von Gerhard Schröder dort, die aus Südkorea kommt. Und die hat ihm erklärt dort, weil sie gerade für uns ist das ganz normal. Und die hat gleich erklärt, wie man Masken besser trägt, weil die wir haben mit über die Ohren, das sind nämlich nicht die guten, sondern halt mit Bändern zum Zumachen. Und dann hat er es genau erklärt, wie man es am besten binden kann, dass man das nicht am Mund hat. Und dann hat man gedacht, siehst du, das hätten wir alle vor 2 Wochen gebraucht.
Stimmt.
Ja. Naja, wir haben sie sicher noch länger.
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Du warst jetzt 2-mal in Japan letztes Jahr. Und einmal weiß ich, warst du wegen MotoGP, oder?
Nein, das war Thailand. Das war das Jahr davor und das war Thailand.
Du bist wegen MotoGP extra nach Thailand gefahren?
Das war mein Geburtstagsgeschenk. Ich wusste dann nicht einmal, dass ich überhaupt nach Thailand fahre und habe das, glaube ich, 2 Tage oder einen Tag vorher erst erfahren.
Na cool.
Ich wusste, dass ich irgendwo hinfahre, das habe ich auch erst ein paar Tage davor erfahren. Und ich glaube 2 Tage davor oder einen Tag habe ich erfahren, okay, es wird Thailand. Oder eigentlich war es Bangkok. Ich wusste nicht, wie lang, ich wusste nicht genau was und ja. Es war dann Bangkok, es waren 2 Inseln und es war dann am Schluss noch die MotoGP.
Ich habe mit allen meinen Freunden
zum 30er halt dort.
Sehr cool.
Das war schon sehr cool. Ne?
Verdammt, ich habe keine runden Geburtstage bald. Nein.
Ich schon?
Ja, du bald, bald als ich.
Ja, in ein paar Jahren.
Bangkok ist auch toll. Ja? Da würde ich nicht leben wollen, aber Bangkok ist so mal zum Urlauben sicher ganz nett für den Anfang für Asien. Aber nicht zu vergleichen mit Tokio.
Aber für den Urlaub ganz gut.
Für den Urlaub definitiv. Also es ist halt, Bangkok kannst du, glaube ich, trotzdem mehr entspannen, weil die einfach diese vielen Luxushotels haben um wenig Geld, wo du dann echt in einer Großstadt echt genial für eine Großstadt Urlaub machen kannst. Und in Tokio hast du das auch nur halt viel kleiner und das ist dann einfach eine ganz andere Art von Urlaub. Aber in Tokio waren wir ja deswegen, also das erste Mal, weil wir in Thailand davor Also ich war schon öfter in Thailand, muss das sein, ich glaube 5-mal oder 6-mal. Und ich glaube, 2 Jahre davor haben wir ein Pärchen kennengelernt, eine Japanerin mit ihrem Mann, der aus Slowenien kommt. Mhm. Die leben in Tokio. Also er ist zu ihr gezogen, hat sie beim Studium kennengelernt, hat beschlossen, er lebt halt dort, er spricht mittlerweile die Sprache, die Schrift und alles. Und die haben halt kennengelernt und ich habe gesagt, dass ich ja auch so gerne mal nach Tokio möchte und halt glaube, dass das relativ teuer ist, wenn man das ja glaubt. Mhm. Und die haben gesagt, nein, ist ein Blödsinn. Also ich habe vorher schon einmal geschaut, habe mich dann damals gegen Tokio entschieden und stattdessen haben wir wieder Thailand gemacht. So. Mhm. Und dann haben die eben gemeint, na, schau noch einmal, haben wir gesagt, wie man da am besten doch irgendwie so nachschaut, dass das doch relativ nicht günstig, aber normale Preisklasse ist. Haben gesagt, falls das doch überlegt, bleiben wir in Kontakt, sagt Bescheid und dann treffen wir uns. Mhm. Und das habe ich dann auch so gemacht, also ich habe dann irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht geschickt, habe gemeint, so habt ihr von dem und dem Tag Zeit, also so 10 Tage. Ja, wieso kommt es vorbei? Und so, ja, das ist super. Und das haben wir dann auch echt so gemacht. Also ich habe dann so jeden Tag ganz strikt durchgeplant. Mhm. Auch schon alles vorreserviert, weil das macht man halt in Japan so. Und am Abend war dann das immer frei und wir sind mit denen dann eigentlich essen gegangen und in Lokale gegangen, haben durch das dann auch andere Restaurants und Bars kennengelernt, die man als Tourist wahrscheinlich besucht. Also so
richtig, das ist immer cool, ne?
Richtig einheimische, coole Sachen, wo es dann wirklich nur noch japanisch hast, also wo du echt nicht mehr bestellen könntest, wo es da so nicht reingehst. Aber ganz genial. Die haben auch alle möglichen Speisen immer bestellt, ohne dass wir wussten, was sie jetzt bestellen. Da waren dann urviele Teller am Tisch. Und dann hast du halt von überall alles gekostet. Also das sind immer echt so tolle Sachen durch. Das war halt ein echt toller Vorteil, dass wir die kennengelernt haben davor. Ja. Und das zweite Mal wollten wir eigentlich, also bin ich nach Vietnam geflogen und hab dann irgendwie auch Spaß gemeint, naja, dann können wir ja ein paar Tage vorher noch nach Tokio fliegen, weil es ist ja gleich dort. Ich habe schon gewusst, dass das nicht dort ist, aber ich habe die Idee einfach so witzig gefunden. Und habe das eben als Spaß gesagt. Mhm. Und wie ich dann angefangen habe, Vietnam einmal zu planen, weil ich ja da noch nicht war, hat es mich mehr interessiert, wie viel ist der Flug eigentlich, wenn man zuerst Tokio fliegt und dann halt eigentlich erst nach Vietnam, wie viel da der preisliche Unterschied ist. Und das waren dann 150 Euro. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir jetzt wirklich. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind dann für 3 Tage nach Tokio geflogen und dann eigentlich weiter nach Vietnam. Also die innere Uhr ist dann nicht komplett zerstört. Aber so witzig, weil ich habe wieder mittlerweile, kann man doch irgendwie sagen, Art von Freunden eben geschrieben, habt ihr da Zeit? Und die so, ja, wieso kommt ihr nochmal schon wieder? So, ja, halt für 3 Tage, weil eigentlich fliegen wir nach Vietnam. Und die so, ja, you're crazy, passt schon, okay. Und dann haben wir das halt wieder gemacht.
Also muss das schon ein krasser Gegensatz sein von Österreich nach Tokio und dann nach Vietnam.
Vor allen Dingen, es war über Bangkok. Also war verteilt in Bangkok. Deswegen sage ich innere Uhr.
Okay.
Ja.
Aber Vietnam ist halt schon wieder ein anderes Thema als Tokio, nehme ich mal an.
Ist komplett was anderes. Ja. Also du kannst das dann wieder mehr mit Thailand vergleichen. Ja.
Okay.
Und wie schnell kannst du dich da selber umstellen?
Wenn du Thailand kennst, in dem Fall halt jetzt, da war es sehr einfach, weil du's, also ich kenn's und das ist halt Gewohnheit dann schon, also es ist nicht so schlimm. Mhm. Und auch in Vietnam haben wir den Vorteil gehabt, dass wir da auch einen Freund haben, der dort lebt, der ist Vietnamese und Österreicher, ist in Simmering aufgewachsen, spricht totalen Dialekt eigentlich.
Sehr geil.
Und halt auch Vietnamesisch und der wohnt da jetzt seit ein paar Jahren wieder mit seiner jetzigen Frau und seinen Kindern. Das heißt, der hat uns da eigentlich auch ziemlich viel gezeigt. Das ist auch ganz nett. Wir haben uns auch abgeholt vom Flughafen, also da haben wir nicht das Problem gehabt.
Das ist einfach praktisch.
Das war schon cool, ja. Also das, in den anderen Ländern habe ich das nicht gehabt, aber da ist halt jetzt echt ein Vorteil gewesen.
Ich finde es halt total mühsam, wenn du Langstrecke irgendwo hinfliegst und dann bist du immer froh, dass du aussteigen darfst und dann bist du halt total daneben mit Langflogen, Langsessen, Zeitunterschiede und dann musst du dich noch kümmern, irgendwo hinzukommen.
Ich weiß nicht, mir macht das alles immer Spaß. Ich habe der Weg ist das Ziel irgendwie so und mir macht auch Fliegen Spaß, auch wenn es halt ja irgendwie zart ist, nur ich lese total gern. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die sagt, das Flugzeugessen ist meistens gut.
Das stimmt,
also
das finde ich aber auch.
Also da musst du viel Pech haben, dass das wirklich grauslich ist. Also, ich finde das schon.
Flugzeuge gibt es auch genug Alkohol, also ist auch okay.
Das ist nämlich das Nächste, genau. Und ich kann auch überall schlafen. Also ich kann echt überall schlafen. Das heißt, so einen Langstreckenflug von 11 Stunden oder irgendetwas, ich setze mich da rein, lese mal 3 Seiten, dann schlafe ich sowieso ein, dann mache ich zum ersten Essen auf, esse, dann schlafe ich wieder, dann esse ich wieder, dann schlafe ich wieder und dann bin ich da. Also ich hatte schon das Erlebnis, dass ich echt mal gedacht habe, so verdammt, wieso wackelt der Flieger so, scheiße, ich bin auch so müde. Kann ich noch weiterfliegen, wo sind wir gelandet?
Schön, können wir bitte noch eine Runde drehen, ich bin noch nicht ausgeschlafen.
Also ich habe das manchmal auch, also ich habe da auch kein Thema. Also ich fand, also wenn sich ein bisschen einliest, wie das funktioniert, ist, ist kein Problem. Nur das letzte Mal in Los Angeles, da habe ich dann so einen Jetlag gehabt, weil da haben wir wahnsinnig doofe Flugzeiten gehabt. Wenn man sagt, es ist total gescheit, möglichst früh in der Früh von Wien wegzufliegen. Dass man praktisch nicht zu spät am Abend in Los Angeles ankommt, dass man relativ schnell im Rhythmus ist. Nur ist man dann halt einfach unausgeschlafen schon im Flugzeug und dann fliegt man, dann ist alles durcheinander und ich konnte im Stehen, ich konnte die Augen nicht mehr offen halten. Und dann musste ich irgendeinen scheiß Hotelbus finden und das ist halt dann das Mühsame.
Nee, ich glaube auch, dass das wieder was anderes ist, wenn du diesen Hotelbus eben finden musst, als wenn du jetzt weißt, okay gut, da gibt es einen Zug, der fährt dann in die Stadt rein, egal jetzt welches Land irgendwie, ja, du musst den Zug finden, aber da kommt dann halt auch wieder der nächste. Beim Hotelbus hast du dann noch extra einen Stress, dass du da irgendwie dorthin kommst und so weiter.
Wie viel planst du in deinen Urlauben oder wie viel vorher planst du? Weil das war, ich glaube, Tokio musst du halt vorplanen, auch mit
wann, wo, essen. Tokio habe ich angefangen, 3 Wochen vorher zu planen. Wir buchen auch, also ich buche dann meistens relativ kurzfristig.
Und wie geht es dir dann damit, wenn es dann doch nicht so funktioniert, wie das geplant ist? Ist das dann egal, weil es ist eh Urlaub und es ist eh gechillt? Oder ist
also ich habe, abgesehen mal von Tokio, das noch nie so extrem geplant. Aber bei Tokio war es einfach, ich wusste, das ist da, wo ich immer hin wollte. Ich habe 10 Tage Zeit, ich möchte so viel wie möglich sehen und habe auch eben mich das sehr eingelesen auf so verschiedene Facebook-Gruppen. Das ist immer ein super Tipp, wenn man irgendwo hinreisen will. Mach diese Travel Groups, genial, da kannst du so viel lernen. Und da habe ich eben gewusst, dass du echt viel vorreservieren musst. Einfach, ich wollte, was habe ich da, das Eulencafé besuchen. Da wollte ich aber nicht irgendein Eulencafé besuchen zum Streicheln, sondern eines, wo die Tiere gut behandeln, weil sonst will ich das ja nicht unterstützen. Ich wollte mit dem Go-Kart also durch die Stadt fahren. Das sind alles Sachen, das haben wir dann auch gemacht eben. Aber das musst du vorreservieren, weil sonst einfach kein Platz mehr ist. Und deswegen, und da du ja eben nur 10 Tage hast, wo du nicht sagen kannst, oh, heute geht's nicht, dann mache ich es halt 3 Tage später. Das wollte ich nicht riskieren, weil ja diese 10 Tage waren. Deswegen habe ich das wirklich minutiös geplant und habe wirklich für jeden Tag so 3, 4, 5 Termine reingehauen. Aber sonst, wenn ich plane ich das nicht so extrem. Also ich habe dann so einen groben Plan, wo ich weiß, okay, diese Insel in Thailand würde ich gerne sehen, diese Insel würde ich gerne besuchen. Wenn ich noch nicht dort war, dann habe ich auch schon gehabt, dass wir hinfahren und einfach dort ein Hotel suchen oder irgendetwas. Also das ist nicht nur, wenn ich schon mal dort war und weiß, wo ich hin will, kann ich es ja vorbuchen. Egal in welchem Land, schaue ich vorher immer, was mich interessieren würde, was für Sehenswürdigkeiten gibt, was man auf jeden Fall gesehen haben muss, was es sonst noch Ausgefallenes gibt, weil das finde ich immer so nett, wenn man so Special Sachen hat, die nicht jeder Tourist besucht. Aber wenn dann was nicht hinhaut, ja, dann haut es halt nicht hin, Hauptsache ich bin dort. Das war eben nur so extrem geplant, wirklich nur Tokio. Und das aber auch nur diese 10 Tage, das zweite Mal, diese 3 Tage, da habe ich auch 2 Sachen, glaube ich, vorreserviert. Da habe ich dann fast einen Wasserschwein gekauft. Weil das Zeichen für Kaufen und Reservieren anscheinend dasselbe ist. Das war knapp.
Das heißt, du hast meinen Wasserschein reserviert.
Ja, ich wollte es nur streichen. Ich habe es dann noch nicht gestreichelt. Aber dann war auch klar, warum das so extrem teuer ist.
Das gehört dir jetzt.
Ja, es wäre süß gewesen.
Und wann kommt das nächste Mal?
Japan? Na, wenn das mit Corona so weitergeht, habe ich eh schon geredet. Wird Kolumbien jetzt nichts werden, weil es denen noch extrem schlecht geht? Also die haben ja alles dicht. Also was ich gehört habe, geht denen jetzt auch schon das Essen schon langsam aus und so weiter.
Weil ich glaube, Südamerika noch gar nicht mehr gewischt jetzt gerade erst.
Ja, na, vor allen Dingen, die haben ja die Grenzen komplett dicht gemacht. Also das ist kein Raus und kein Rein für keinen Touristen, für niemanden und dementsprechend auch die Lebensmittel. Und das wird halt jetzt schwierig. Also ich habe es jetzt gehört eben von einem Bekannten, der da drüben auch irgendwie Verwandte hat, weit entfernt und dem hat eben gemeint, es geht ihnen gut, aber jetzt wird es langsam ungut. Das heißt, Südamerika wird es jetzt wahrscheinlich nicht und da Japan schon sehr weit ist wieder, was die Corona-Maßnahmen angeht und ziemlich sicher leibend, ja, wird es halt wahrscheinlich wieder im Herbst oder irgendetwas dann wieder Japan. Teilweise möchte ich gar nicht so früh buchen, weil ich das so langfristig einfach nicht mag. Ich bin da eher so dieser kurzfristig Bucher und auch da sind die Flüge dann eigentlich ganz gut.
Für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Auf jeden Fall für meinen Freund, der eigentlich immer da ist, für meine Katzen. Einfach, dass das Leben jetzt gerade so ist, wie es ist. Also, das ist ganz die einfachen Dinge.
Du hast ja auch, wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, bei der Themenvorstellung. Du bist ja eine Frau mit vielen Interessen und das davor, also wir haben jetzt relativ sehr viel über Asien, über das Reisen geredet, das ist sicher eine große Passion von dir ist. Die Katzen wahrscheinlich auch. Und du hast dann ganz kurz vorher gemeint, bist mit dem Go-Kart dann durch Tokio gefahren. Was ja noch so eine kleine Leidenschaft von dir ist, oder? Dieses schnelle Fahren mit PS-Autos und ja, Motorräder.
Also, die Motorräder sind schon lange vorbei, dass ich das kann. Aber ja, ich finde das ganz lustig. Also,
woher kommt das?
Ich weiß nicht, das war immer schon da. Also, ich finde es einfach witzig, dass man solche Sachen ausprobiert und dass man irgendwie alles Mögliche auch mal fährt, ganz ehrlich. Wenn du die Möglichkeit hast, dass du irgendwie mal schnell drin sitzt und Gas geben kannst. Also ich mache das ganz gern.
Aber bist du auch selber Motorrad gefahren? Oder ja, mitgefahren?
Nein, nein, selber. Also ich habe den Schein auch und habe das aber relativ bald nach dem Schein irgendwie wieder aufgegeben. Ja, aber es war einfach dieses, ich möchte den Schein machen, ich möchte es ausprobieren, ich möchte fahren. Ich bin davor ziemlich lange mit Freunden mitgefahren und ja, habe dann mit meiner besten Freundin eigentlich beschlossen, wir machen auch den Schein, wenn wir das dann endlich einmal dürfen, und das haben wir auch gemacht. Ich wollte es einfach können und die Möglichkeit haben, dass ich, wenn ich es dann irgendwann mal möchte, dass ich es auch darf. Ich habe das dann gleich mitgemacht beim B-Schein.
Glaubst du, fangst du es dann irgendwann wieder?
Ich habe schon oft überlegt, nur wenn ich jetzt wieder anfange, dann muss ich echt einmal vorher auf den Übungsplatz, weil ich glaube, sonst wird es gefährlich, wenn du so lange nicht gefahren bist.
Weil es ist ja auch gefährlicher als im Auto, weil ich meine, im Auto dann fährst du langsam, oder bist du nicht so ausgesetzt.
Also das Motorradfahren selber ist nicht gefährlich, sondern es sind die anderen Verkehrsteilnehmer. Ganz ehrlich, das ist einfach so. Wenn du halbwegs fahren kannst, und so schwer ist das dann auch nicht, und jetzt nicht wie ein Wahnsinniger da 200 km/h die Höhenstraße rauf hast oder irgendetwas, ist es jetzt nicht gefährlich, das Motorradfahren. Es sind die anderen, die dich übersehen, zusammenschneiden, die glauben, dass ein Motorrad einen gleichen Bremsweg wie ein Auto hat. Ja, ein Motorrad kann schneller wegfahren, aber ein Motorrad kann nicht so schnell bremsen. Ist einfach so. Und wenn ein Autofahrer jetzt dich zusammenschneidet, weil er glaubt, das geht sich eh noch aus, ja, lustig. Also, nein. Und dann wird es
gefährlich. Du bist auch schlechter sichtbarer eigentlich. Weil du, ich meine, mit Fahrradfahrer sind ja auch schlechter sichtbar einfach. Weil nicht so groß wie ein Auto.
Ich glaube, Motorradfahrer sind da wieder anders als ein Fahrradfahrer. Ein Motorradfahrer bleibt wenigstens bei Rot stehen.
Ja, das stimmt.
Und wundert sich dann nicht, wenn er überfahren wird.
Was war der Grund, warum du dann nicht mehr so viel Motorrad gefahren bist?
Mein Freund, er mag es nicht. Dann wird es halt auch schwierig, jetzt das selber wieder zu fahren, wenn er das gar nicht mag und das nicht mitfahren würde, sich nicht hinten raufsetzen hätte ich es eh nicht wollen, weil wenn, dann möchte ich nur selber fahren und das irgendwie nicht hinten jemanden gefährden, vielleicht, falls doch was passiert. Ja, und das hat sich dann, das ist dann irgendwie nichts mehr gewesen. Das macht nichts.
Aber so Rennen schaust du schon noch an.
Also, ja, das sicher. Das ist wieder was anderes.
Und wie ist das so bei einem Motor? Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es funktioniert, weil das jetzt, also man setzt sich dann irgendwo hin und dann fahren die im Kreis und man sieht ja nur einen Ausschnitt. Also sieht man nicht eigentlich weniger, als man im Fernsehen sehen würde?
Ja, definitiv.
Ist nicht total kompliziert, auch zu auseinanderhalten, wer jetzt wer ist und so?
Nein, das nicht. Also wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann weiß man auch, wer es ist, dann erkennst du seinen Motorrad.
Ja, weil ich denke mal, es ist halt beim Formel 1 Auto schon, glaube ich, schwierig, weil es halt schnell geht, wenn man vor Ort ist. Ein Motorrad ist halt noch kleiner dann, deswegen haben wir das irgendwie...
Nein, also das geht echt problemlos. Also wenn du das wirklich regelmäßig schaust und die Fahrer kennst, dann weißt du, wer da jetzt gerade auf welchem Motorrad sitzt. Die haben ja doch auch andere Farben, der Helm schaut anders aus und so weiter, also das geht. Es ist, wenn du auf den Rennen bist, ist es toll, also es ist eine geniale Stimmung, du kriegst vom Rennen aber selber jetzt nicht einmal so, du kriegst das anders mit, natürlich kriegst du es mit, du siehst das, aber da geht es dann zwar natürlich hauptsächlich ums Rennen, aber es ist auch die Stimmung einfach, mal dabei zu sein und nicht nur zu Hause im Wohnzimmer zu sitzen und so, wie toll, sondern auch in einer großen Gruppe. Das ist das Schöne dran.
Und schaut man
das
mit Kopfhörer oder so, oder ist es nicht so laut?
Also ich würde mir da nie Kopfhörer aufsetzen, weil es einfach viel zu gut klingt. Also okay. Es ist sicher jetzt nicht so toll, so gut für die Ohren, aber...
Da kennt man die Leute, die mitgenommen werden.
Ich glaube, ich hake gerade alle so Vorurteile ab, ich muss einfach
sagen. Deswegen sind wir hier.
Nein, also ich glaube, Kopfhörer sind sicher gut für die Ohren, aber du fährst dorthin, um das zu hören, und dann stellst dich, wenn es geht, sogar an die Rennstrecke und gib mal Vollgas, verdammt, das klingt einfach gut.
Okay.
Wie ist das Verhältnis dort, ich meine, wenn man jetzt schon bei den Vorurteilen klingt, Männer-Frauen-Verhältnis? Weil prinzipiell, ich glaube, also, wurscht, ob jetzt Formel 1 oder MotoGP, eher so ein Männersport unter Anführungszeichen. Ist das wirklich so?
Du hast relativ wenig Frauen dort, ja. Also du siehst das meistens dann den Frauen an, dass sie mitkommen, weil die Männer da sind. Also das siehst du schon, dass die jetzt dann auch einmal so nett sind und ihren Mann begleiten. Und ich fahre seit 10 Jahren mit einer Freundin immer nach Brünn zumindest aufs MotoGP-Rennen. Das ist so dieser Fixpunkt. Da schlafen wir dann im Auto, machen so quasi Camping unter, weiß ich nicht, 100 Männern. Nein, es ist echt harmlos.
Okay.
Also, es ist wirklich harmlos. Die sind eigentlich immer ganz nett. Also wirklich nett.
Okay.
Und da kommt dann halt wirklich täglich, weiß ich nicht wie oft, die Frage so, boah, ihr seid da ohne eure Freunde? Oh, 2 Frauen und... Das ist halt, ja. Also meine Freundin hat das jetzt jahrelang übernommen, mir war es wurscht und sie dann immer schon wirklich relativ grantig so, ja verdammt und, wo ist das Problem? Also sie packen es einfach alle nicht und letztes Jahr war es dann das erste Mal, dass ich eigentlich dann schon voll genervt war und sie wirklich viel ruhiger drauf war und ich dann auch immer so, wenn sie stehen geblieben sind und sie haben den Mund aufgemacht und haben schon angefangen mit der Frage so, ja weiblich, ja allein, ja wir schauen es trotzdem, danke.
Und sind das so... Alpha-Tiere, Männer, die da dann da hingehen, oder sind das, also ist das so wie beim Fußballspiel, wo es schon geht um, oh, ich bin so super, oder sind das schon nettere Zeitgenossen?
Du hast da eigentlich alles dabei, aber falls du solche typischen Schlägereien oder irgendetwas machst, hätte ich noch nie mitgekriegt, noch nie. Also egal, also ich habe es in Thailand sowieso auch gesehen, in Misano war ich auch einmal der Heimstrecke von Rossi, gar nichts, das hast du nicht. Natürlich nach seit ein paar Jahren gibt es wirklich einen extremen Konkurrenzkampf, was ja vorher auch nicht so war. Da hat man sich einfach doch für jeden irgendwie auch gefreut. Da waren dann ein paar interne Geschichten, wenn man es verfolgt, die dann nicht so nett waren. Das heißt, das haben sich jetzt doch so Lager gebildet. Du hilfst halt wirklich zu dem Fahrer und zu dem Fahrer. Das heißt, wenn der dann einmal schlechter ist, dann freust dich natürlich schon. Aber ich hätte noch nie eine Streiterei, eine Schlägerei oder irgendetwas erlebt. Also gar nicht. Absolut nicht. Das ist eher so dieses, hey, na komm, Leiwand, trink mal halt ein Bier, ist er gestürzt. Oder hey, Leiwand, komm, trink mal halt ein Bier. Also es endet immer in, trink mal halt ein Bier.
Auch okay.
Als Nicht-Biertrinker hat man halt einen Nachteil. Da trinkt man halt einen Wein.
Welchem Lager würdest du dich zuordnen von den Fahrern?
Naja, es war immer schon Rossi. Wird es auch immer sein, man hält halt einfach zu Rossi. Aber von der Sympathie her hat er auch schon einige Sachen jetzt in letzter Zeit geliefert, wo ich sage, eigentlich, jetzt sollte er irgendwann einmal aufpassen. Nicht, weil er nicht mehr so viel reist, sondern einfach, er verändert sich halt auch ein bisschen.
Ein bisschen arschig, oder? Manchmal.
Genau, ja. Da weiß man aber auch nicht, ob das jetzt einfach so rüberkommt, weil du siehst ja immer nur Ausschnitte von verschiedenen Sachen. Du weißt ja nie die ganze Geschichte dahinter. Aber prinzipiell wäre es einmal Rossi.
Ich schaue ja irrsinnig gerne Beachvolleyball, nur ist bei mir eben das Problem, dass das nie übertragen wird auf ORF. MotoGP ist ja genauso, das wird glaube ich auf Servus TV, dort wird es übertragen, aber jetzt nie auf ORF oder so, also obwohl es jetzt doch schon eine mega große Sportart ist. Nervt dich das auch so?
Nein, ich schaue kein ORF, ich habe auch kein ORF mehr. Ich habe einen Office-Fernseher, weil mich das seit Jahren nicht interessiert, das Programm, was sie dort spielen. Ja, nein, also das hat es sowieso noch nie gegeben, also ich bin das gewohnt und dementsprechend, das war früher, glaube ich, ganz am Anfang, habe ich es überhaupt nur über einen italienischen Sender geschaut. Dann hat es irgendwann ein deutscher Sender, nein, dann hat es ATV gekriegt. ATV hat das nämlich eine Zeit lang übertragen mit Rudi Moser noch. Das war ja grenzgenial. Okay. Der Rudi Moser war so wie der Gerhard Berger. Der hat alle gekannt, also der hatte die besten Interviews und alles gekriegt, so auch die Blatt, und so alt und keine Ahnung was und so richtig lieb und sympathisch drauf, der Typ halt. Das haben sie dann irgendwann verkauft, dann hat es wieder Deutschland gehabt. Das war dann irgendwann das Problem, weil sie es mit der Bundesliga dann immer zurückgestellt haben. Da war ich dann krantig, weil ich es nicht mehr so im Konto geschaut. Aber dann gibt es diesen Videopass von der MotoGP selber, den kauft man sich halt als Fan. Und sitzt dann halt gestreamt übers Internet. Und jetzt seit ein paar Jahren macht es ja Servus TV wieder, super professionell. Die übertragen jetzt übrigens auch die Superbike, auch schon länger. Und da muss ich sagen, mittlerweile kippe ich mehr auf die Superbike ein als auf das MotoGP.
Geh jetzt nicht mehr an, wir wissen nicht, was das ist.
Eine andere
ich habe schon gedacht, so mitzig als einen Nick zu wissen, was kommt da
jetzt voll aus. Das ist einfach eine andere Klasse von Torrädern, die sind einfach schwerer. Prinzipiell auch wahnsinnig schnell, aber ein MotoGP-Bike ist einfach leichter. Dementsprechend hat es, glaube ich, auch einen höheren Topspeed, was das angeht. Aber die MotoGP verändert sich leider in den letzten Jahren auch immer mehr Richtung Formel 1 mit strengeres Reglement und so weiter. Das ist, angefangen habe ich halt das zu schauen einfach deswegen, weil die Formel 1 so voller Regeln ist, wo du nichts mehr machen kannst und bei der MotoGP war es wurscht. da bist du einfach gefahren. Und wenn da jetzt da einer wirklich in die Quere gekommen ist, dann hast du dem halt mal eine gegeben. Also dich abgestützt oder irgendetwas. Du hast ihn nicht bösartig umgehaut und das ist nicht gegangen, aber du hast da noch alles Mögliche machen können.
Okay.
So einfach so, fahrt und tut. Und das gibt ja auch drei Klassen, also die ganz Kleine, wo die Jungen fahren und aufwärts halt zu den Superstars. Und die ganz Kleinen, wenn da 15-Jährige, 16-Jährige Bursches fahren, die scheißen sich auch nichts. Also du hast da richtig geniale Kämpfe. Es dauert nicht so lange mit Formel 1 Rennen, aber es ist tausendmal spannender. Und jetzt wird es halt immer strenger. Also es jetzt auf einmal heißt schon, okay, aufpassen, wenn du den ankommst, gibt es eine Durchfahrtsstrafe und so weiter. Und dann gibt es jetzt noch die Superbike. Bei dem ist das noch nicht.
Okay, verstehe.
Aber das ist auch ziemlich spannend.
Ich finde bei der Formel 1 ist es ein bisschen mühsam, dass es ja, ich finde, da geht es fast nicht mehr ums Formel 1 fahren. Das ist irgendwie so eine große Show und herum.
Genau.
Ist auch okay, aber es ist eine andere Show einfach.
Ich finde, beim Formel 1 schauen kann man gut schlafen.
Genau, ich auch.
Voll.
Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, aber ja.
Ähnlich wie die Tour de France schauen.
Das ich glaube, Tour de France, wenn man
nicht schaut. Nicht bewusst, aber manchmal passiert es, dass es einfach läuft und Mutter wird und denkt sich,
ups, ich habe nicht umgeschaut.
Ja, genau. Dann denkt man sich, aha, ja, radelt mal, ich gehe wieder schlafen im
Abend. Hast du dir diese E-Formel 1 oder Formel E schon angeschaut?
Na,
das schalte mal.
Also ich muss jetzt dazu sagen, ich schaue Formel 1 auch nicht bewusst. Also ich habe Formel 1 geschaut, wie mein Papa Formel 1 geschaut hat und er hat geschlafen und ich habe dann auch irgendwann, bin dann auch irgendwann eingeschlafen.
So kenne ich es auch, aber ich habe aus Versehen irgendwann einmal diese Formel E aufgedreht. Das ist schon ewig her, ich glaube, wie das angefangen hat. Schalte es einfach nur mal ein wegen dem Ton. Das ist total leise. Lustig. Na, die machen schon einen Ton. Also das ist leise, aber du hörst so ein Bzzz. Das ist eigentlich voll schier. Ich weiß nicht, ob ich dabei schlafen könnte, aber es ist interessant, das zu hören. Du kannst den Fernseher hin.
Lustig.
Wir hören ja beide einen Podcast, wo einer der Moderatoren bei Mercedes Formel 1 Fotograf war. Und deswegen haben wir eigentlich unfreiwillig ein bisschen von der Formel 1 mitbekommen.
Ja, das ist das, was ich von der Formel 1 was Paul Rübke so erzählt. Was da ganz gut dazu passt, ist unsere nächste Frage, und zwar, was kann man von dir lernen? Also abgesehen davon, was der Unterschied ist zwischen MotoGP und den anderen Motorrädern.
Superbikes. Weißt du, was man von mir lernen kann?
Nicht von der Bank fallen, wie zum Beispiel was.
Das schaffe ich wahrscheinlich noch eher. Also, Botschaft bin ich ja. Ich weiß nicht, ob man, wie gesagt, das haben wir schon geredet, eben, ich nehme mich jetzt selber nicht so wichtig, was ich halt immer wieder versuche, nicht jemanden zu lernen, aber selber mich dran zu halten, ist eben alles auszuprobieren und offen auf alles zuzugehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das eben versucht in seinem Leben, entgeht einem weniger. Man erlebt mehr, man lernt mehr, man sieht mehr.
Glaubst du, du hast schon mal unbewusst oder bewusst jemandem was gelernt, in Anführungszeichen? Es ist jetzt nicht irgendwie Mathe-Nachhilfe geben oder so, sondern wurde dir gesagt, ja, okay, auf den Menschen habe ich vielleicht irgendeinen Einfluss gehabt?
Ich denke schon, ich weiß es nicht, konkretes Beispiel weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube eben genau, was dieses Thema Reisen auch angeht, dieses sich ein bisschen was trauen, aus der Komfortzone rauszugehen. Mhm. Ich glaube, dass ich das sicher schon irgendwie vermittelt habe.
Ist das in deinem Naturellen so? Prinzipiell sagst du, ja, probiere ich mal aus, oder hast du das auch was gelernt?
Ich war immer schon neugierig, ich wollte immer schon viele Sachen eben machen und habe das dann auch gemacht, aber es ist doch ein Prozess gewesen und ist es immer noch, sich wirklich zu trauen, um immer, fast immer Ja zu sagen. Das ist so wie heute eigentlich eben genau dieses, weil ich war eben wirklich zuerst so, ja, ich weiß nicht, und eben, ich nehme es eigentlich zu wichtig, was rede ich da? Dann bin ich eben gesessen und habe gedacht, ganz ehrlich, ich habe mir vorgenommen, ich sage Ja und mache in meinem Leben alles und probiere alles und deswegen sitze ich jetzt eigentlich auch da. Weil ich eben versuche, mich dran zu halten. Also ich glaube, es ist einfach ein Prozess.
Wir haben damit diskutiert manchmal drüber, dass ich der Meinung bin, dass heutzutage Menschen viel zu wenig Hobbys haben. Dass man eigentlich oft mit seiner Freizeit auch gar nicht weiß, dass man anfangen soll. Glaubst du, dass du das auch mitgeben kannst, sich für Dinge interessieren? Oder für andere Dinge oder mal was auszuprobieren?
Ja, definitiv. Du weißt manchmal gar nicht, dass dir etwas gefällt, solange du es noch nicht ausprobiert hast. Also auch wenn du sagst, boah, mit dem fange ich überhaupt nichts an. Ja, mach's halt einmal mit, du brichst ja jetzt nichts, wenn du jetzt eine Stunde, keine Ahnung, jetzt Pilates oder sonst irgendetwas ausprobierst. Wenn es nichts ist, dann war es eine Erfahrung. Das ist einfach so. Wenn dir irgendetwas nicht Spaß macht und sei es ein Strickkurs, ist es völlig egal, aber du hast das gemacht. Du kannst mitreden.
Also wie ist es mit Dingen, die dir vielleicht auch so ein bisschen Angst machen? Zum Beispiel, ich habe total schon Angst vor nach Asien fahren, weil ich so wahnsinnige Angst vor Schlangen habe. Und das ist die schlimmste Vorstellung für mich dort, dass dort irgendwo so
Schlangen?
Nein, so Container herumstehen, wo man sich Schlangen aussuchen kann zum Essen.
Also ich kann dir garantieren, dass ich in meinem, ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, 15 Wochen Rucksack durch Thailand noch nie sowas gesehen hätte.
Ja, aber das ist, prinzipiell hat man das manchmal gehört und hat dann Angst davor, dass es passiert.
Ehrlich gesagt, nein. Okay. Ehrlich, ich fahre das hin, da gibt es keine. Also es gibt sicher welche, aber ich habe noch nie eine Schlange gesehen. Ich habe alles dort gesehen, aber keine Schlange.
Okay, aber mir geht es jetzt ein bisschen weiter um die Geschichte.
Ich mache es erst recht.
Okay, also du gehst mit der Angst auch ganz offensiv um und sagst, probiere ich trotzdem.
Ich mache es erst recht. Ich mache genau das Gegenteil. Also ich weiß dann bei gewissen Sachen, dass ich mich wirklich anscheiße und mache es dann erst wirklich recht. Also einfach nur damit ich weiß, okay, das habe ich auch geschafft. Weil ich einfach denke, andere schaffen das auch. Und dann muss es auch für mich möglich sein. Also ich drill mich da eher dazu, was das angeht.
Also mal so ein Hobby gehabt oder probiert, wo du dir dachtest, so, ja, das könnte ich mal probieren, das hört sich irgendwie ganz leibend an und dann hast du es gemacht und bist doch, na, danke, doch nicht.
Yoga. Das ist wurzelmäßig anstrengend, aber es ist irgendwie, also ich finde es immer noch voll faszinierend, aber nein, irgendwie, es ist ja cool, aber das ist jetzt nicht unbedingt.
Liebe Fanny, tut uns leid für den Herzinfarkt.
Unsere letzten Yogis. Ich möchte es wirklich noch einmal machen. Das ist ja das Lustige.
Wir können dir Tipps geben. Wir haben zwei.
Ja, wir haben so viele Leute schon da gehabt, die Yoga unterrichten und leben.
Mein Gedanke ist nämlich dieses, es muss doch irgendwas dahinter sein, dass das so viele machen. Wieso geht das bei mir nicht auf? Also ich möchte es ja sogar nochmal machen. Da haben wir das
Thema. Aber da bin ich voll mit dir.
Aber ich verstehe den Hype nicht.
Es gibt eine Podcast-Folge von Mit Milch und Zucker, wie eine Freundin von uns jetzt sich das ähnlich gedacht hat, auf Bali gefahren ist, sie gedacht hat, nein, noch immer nicht das. Und dann einfach einen Monat alleine in einem Ashram in Indien war. Und seitdem total dabei.
Ja, ich begrüße Julia.
Also, ja. Also, das ist zum Beispiel was, das würde mir Angst machen. Auch wenn ich jetzt noch, wenn ich mich interessiere. Nein, in einem Ashram nach Indien alleine fahren. Yoga macht mir nicht besonders Angst.
Das ist aber nicht ohne. Ja. Das ist wirklich nicht ohne.
Ja, aber das ist nicht
alleine so verdammte Grundstellung.
Aber es ist nicht was, wo ich sage, okay, da habe ich die Courage nicht ganz dazu, das zu machen. Aber bei wirklich einem Monat alleine nach Indien in einen Ashram zu fahren, wo ich nicht weiß, was mich dort erwartet und wo ich schon Respekt habe vor der Sicherheit auch dort. Also das will ich zum Beispiel, da wäre ich einfach zu feig dazu. Und das meine ich, dass dann die eigene, also wie man die eigene Angst überwindet bei sowas.
Wie gesagt, ich mache das echt brutal, was das angeht. Ich zwinge mich wirklich dazu. Das habe ich immer schon so gemacht. Also meistens ist bei mir jetzt gar nicht so eine richtige Angst. Also es ist vielleicht Nervosität, ja, weil ich es nicht einschätzen kann. Meine größte Angst ist in allen Sachen, die ich mache, lustigerweise immer die, dass ich mich blamiere.
Echt?
Ja, ich habe immer wahnsinnige Angst, dass ich mich so dumm anstelle, weil ich irgendetwas überhaupt nicht kann. Das ist immer meine Angst, egal welches Thema, ob ich jetzt in der Arbeit neu anfange, ob ich jetzt irgendjemanden neu kennenlerne, dass der mich vielleicht nicht mag, weil ich einfach doof bin oder solche Sachen irgendwie, jetzt nicht doof, jetzt da einfach mich doof anstelle oder irgendetwas oder eben ein neues Hobby lernen, das ist immer meine größte Angst. Und ich glaube, diese Angst, die überschattet dann meistens jedes andere Gefühl, dass ich das dann extra konzentriert mache und funktioniert es meistens auch ganz gut.
Glaubst du, bist du eine Perfektionistin?
Nein. Nein. Ich bin immer froh, wenn es ganz gut klappt und bin dann eigentlich sogar damit zufrieden.
Was ist so das Nächste, was ansteht, was du mal gerne probieren willst?
Ja, das überlege ich auch schon die ganze Zeit. Also ich muss mir wirklich wieder was anderes suchen, weil jetzt habe ich vor letztes Jahr einmal die Waffenbesitzkarte mal gemacht, also beantragt, eben Schießen. Das ist jetzt das Neueste, was wir jetzt gerade momentan so wenig betreiben, aber doch betreiben. Wie gesagt, Tauchen hätte ich auch schon. Andere Sachen, es kommt schon wieder was. Es findet sich immer zufällig irgendetwas. Ich bin halt der Meinung, dass man sich alles Mögliche aneignen nicht sollte, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man einfach Sachen lernen, dass man sagen kann, okay, ich habe schon mal gemacht, ich kann mitreden.
Bist du doch sehr ehrgeizig, dass du das auch wirklich wenn können willst?
Ja, also das schon. Das hat dann eben wieder diese Versagensangst damit zu tun, dass ich dann sowieso schaue, dass dann was weitergeht. Aber es reicht dann, wenn ich es kann.
Okay.
Also es muss dann jetzt nicht super toll und der Besserwisser und Klugscheißer sein. Also das ist nicht, sondern ja, kann mitreden. Alles gut.
Ich habe jetzt die letzte Frage in dem Teil. Und zwar, welche Fragen hätten wir dir noch stellen sollen?
Nein, ich weiß eigentlich wirklich nicht. Nein, ehrlich, ich bin da echt gerade abgeschlagen.
Wie viele Leggings hast du?
Also von den bunten, glaube ich, sind es jetzt 7 oder 8.
Das finde ich echt toll,
ja. Ja? Mhm. Ich glaube, wir müssen dann im Nachhinein musst du uns ein paar Fotos schicken, damit die Leute sich vorstellen können, worüber wir da eigentlich reden.
Super. Einfach ganz bunte, ausgefallene, kitschige Leggings, die ich so eigentlich nie anziehen würde. Mhm. Aber jetzt in der Corona-Zeit war das dann irgendwie ganz witzig, so eine andere Legging anzuziehen. Und zum Fliegen habe ich sie einmal angehabt, so eine bunte. Eben mit einer Freundin, die hat auch so eine angehabt. Und du fällst zwar auf, aber die Dinger sind echt bequem.
Wir sind am Ende angelangt, nachdem wir über, ich glaube, sämtliche Themen dieser Welt geredet haben. Von Asien über MotoGP bis hin zu Leggings war ziemlich alles dabei. Finde ich gut. Gibt es trotzdem noch irgendwas, was du uns oder unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
Eben genau das, was wir jetzt vorher besprochen haben. Einfach seid offen für Neues. Sagt es nicht gleich einmal aus Gewohnheit, nein. Probiert einfach Sachen aus. Es sind Erfahrungen. Sind es keine guten, sind es trotzdem Erfahrungen, aber es werden gute sein. Einfach offen sein.
Mir bleibt es noch zu bedanken, dass du die Zeit genommen hast und da mit uns geplaudert hast. Und es war echt interessant. Und ich habe total Lust zum Fortfahren. Ein bisschen Fernweh. Ja. Also vielen Dank fürs Zeitnehmen und fürs Kommen. Es war echt spannend. Und ich habe die allerletzte Frage für dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Schwarz. Ohne Milch und Zucker.